Das Wasser in der Wüste, sie wären da verdurstet damals, hätten sie es nicht bekommen und gefunden. Wenn das Wasser im Rhein, wie war das noch so weiter? Ich habe gehört, der Spiegel würde schon wieder leicht steigen, weil vom Süden ordentlich Wasser kommt. Ja, Trockenheit und Hitze kann bedrohlich sein. Wenn man nach einem aktuellen Bibeltext sucht in diesen Wochen, müsste man eigentlich auf 1. Petrus 4 stoßen. Da heißt es noch in der alten Luther-Übersetzung, ihr Lieben, lasset euch durch die Hitze bei euch, die über euch kommt, nicht befremden, als widerführe euch etwas Befremdliches. Hitze ist eine alte Übersetzung, eigentlich ist es Verfolgungsleiden, die Glut der Hitze. Und da macht Petrus ihnen Mut, dass sie es aushalten, was über sie kommt, dass sie verfolgt werden und wenn sie sich zu Christus bekennen, bös Ärger kriegen und aus ihrer Mitte die Bekenner ja zum Schafott geführt werden. Ja, nee, nicht Hitze, sondern das Versprechen, was auch immer geschieht, ob Trockenheit oder Hitze, Gott bleibt der Herr der Welt. Nein, wir haben einen anderen Text. Die Zeichen im Johannesevangelium. Das erste haben wir vor 3 Wochen durchdacht, heute kommt das zweite. Es mag einige verwundert haben, warum wir denn so ein Himmelfahrtslied singen, Jesus Christus herrscht als König. Deshalb, weil wir 2 Folgestrophen nach der Predigt singen werden und uns dann zum Inhalt bekennen dessen, was wir hören und bedenken. Philipp Friedrich Hiller war der Lieddichter einiger Lieder. Ja, schon fast 300 Jahre her im Schwabenland. War Pfarrerssohn, wurde dann selber Pfarrer, hat Schweres im Leben durchgemacht, wie die meisten Leute, die viele Glaubenstexte uns hinterlassen haben. Als er 2 Jahre alt war, starb sein Vater und dann hat er sich durchgekämpft, auch zum Pfarrer. Mit 52 Jahren verlor er seine Stimme, konnte nicht mehr sprechen. Das war übel. Ich hatte einen Kollegen, dessen Nachfolger ich in Ulm an der Donau wurde, der musste in den Vorruhestand, weil er sein Sehvermögen verlor. Er konnte nicht mehr gucken. Sehbehindert, fast blind. Rentenversicherung hat gesagt, nö, das ist kein Grund für Rente, der kann ja noch reden. Bis man den beibringen konnte, dass selbst ein Pastor gucken können muss, um reden zu können, das hat eine Weile gedauert. Aber der gute Friedrich Hiller, der konnte nun gar nicht mehr. Aber er hat über 1000 Lieder getextet. Kostbare Lieder. Einige davon haben wir in unserem Liederbuch. Mir ist Erbarmung widerfahren, verweicht ihr Berge, fallt ihr Hügel und dieses wunderbare Jesus Christus herrscht als König, wo uns 2 Strophen nachher noch beschäftigen werden. Das zweite Zeichen, so heißt es auch wortwörtlich im Johannesevangelium, in Johannes 4 ab Vers 46. Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, dort, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Es war ein königlicher Beamter in Kapernaum, dessen Sohn war krank. Als der hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und sagte, komm doch hinab und heile meinen Sohn, denn der liegt im Sterben. Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte sagte zu ihm, Herr, komm hinab, ehe mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesprochen hatte, und er ging hin. Schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und sagten, sein Knabe lebe. Da erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in der es mit ihm besser geworden war. Sie erwiderten ihm, gestern in der 7. Stunde, da verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es geschehen war zu der Stunde, in der Jesus zu ihm gesprochen hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Hause. Dies war das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Das zweite, das soll wohl keine Rangordnung sein, denn wenn ich entscheiden müsste, was nun wirklich das erste wäre, das Wesentliche, das Deutlichste, dann ist ja wohl die Verwandlung von Wasser in Wein bei dieser galiläischen Dorfhochzeit weniger dramatisch als das hier, ne? Also, wenn eine Hochzeit mal keinen Wein mehr hat, stirbt keiner dran, ne? Normalerweise. Obwohl damals natürlich der Wein unverzichtbar war, das ist das, was wir heute Kaffee nennen, das normale Alltagsgetränk. Die Zeichen, wie die Wunder bei Johannes heißen, mit gutem Grund. Dass bei der Verwandlung von Wasser in Wein es nicht darum geht, nachzugrübeln, wer hat das gemacht und wie war das, sondern dass man bei Zeichen immer folgen muss dem Zeichen, der Richtung, dem Hinweis. Wenn er sagt, ach, guck mal da, der Mond, dann schaue ich dahin und nicht, oh, auf den Finger. Hat er ein schöner Finger oder ein verbogener Finger? Nein, nicht auf das Zeichen, sondern dem Hinweis folgen. Ich schaue auf das, wohin das Zeichen mich hinweist. Aus Gesetzeswasser wurde Freudenwein. Die Freudenzeit ist angebrochen, die Zeit der mühsamen Selbstreinigung und der entsetzlichen Waschzwänge im Judentum, und die gibt es heute noch, unsere Waschzwänge. Sich mühsam vor Gott selber reinigen und meinen zu müssen, führt zu nichts. Befreit werden zu einer Lebensfülle, die wir uns selber nicht besorgen können und auch nicht brauchen, sondern mit Freude leben, genießen, weil Gott uns Vergebung geschenkt hat in Jesus, seinem Sohn. Also wird aus der erniedrigenden, demütigenden Befolgung von mühsamen Gesetzen eine unbefangene Freude. Soweit das erste Zeichen. In der Sonntagsschule hatte mal die Gruppenleiterin sich vergewissern wollen, ob die Kinder denn nun das Wort Wunder verstanden hatten. Wunder ist ja nun sehr missdeutbar, ne? Was alles an Wundern geschieht und worüber wir uns wundern. Und dann fragte sie, um wieder auf die Geschichte der Hochzeit zu Kana zu kommen, wie nennt man denn solch eine Handlung, wenn Wasser zu Wein wird? Eine Weinhandlung. Oh, war gar nicht verkehrt, ne? Was ist das heute für eine Handlung? Also es ist ja wohl ungleich dramatischer. Da geht's um ein Kind, 8, 9 Jahre alt, liegt im Sterben, 40 Grad Fieber. Man muss mal die Begleitumstände dieser Geschichte sich vor Augen führen. Und dann ist die Rede von einem hochgestellten Beamten des Königs Herodes Antipas, also ein Offizier, ein Beamter. Der hat ja Dienerschaft. Also das ist schon ein besonderes Milieu. Gehört zu den besseren Leuten. Man vermutet, es war der Leibarzt des Königs. Unten in Kapernaum am See Genezareth. Jesus 30 Kilometer weit entfernt in Kana oben, da wo das erste Zeichen auch geschehen war. Oben in den Bergen. Ja, und dann geschieht dieses Wunder, worüber wir uns dankbar wundern. Der Junge hat's geschafft, er bleibt am Leben, das Fieber ist überwunden. Zeichen? Wir kennen Satzzeichen, Punkt, Komma, Strich, Semikolon, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wenn ein Ausrufezeichen sich hinter einem Satz befindet, dann heißt das, aha, darauf achten. Das ist hier der Satz, das ist die Hauptsache. Wie heißt denn hier der Satz in dieser Geschichte, sodass das Zeichen, Ausrufezeichen Sinn machen würde? Na, das außergewöhnliche Gesundwerden eines kleinen Knaben. Oder heißt der Satz, phänomenale Fernheilung in Überreichweite in bisher nicht bekanntem Ausmaß über 30 Kilometer. Oder steht in der Presse der Tageszeitung von Kapernaum, unser Herr Leibarzt des Königs hat eine fantastische Heilung erlebt an seinem Sohnemann. Der Heiler und Prophet aus Nazareth verbringt erstaunliche Dinge. Von lebensbedrohlichen Fieber gesund. Ausrufezeichen. Es könnte uns verführen, genauso zu denken. Fantastisches Gesundwerden. Jesus, mach es doch wieder. Und wir wissen genau, was wir in unserer Lebenserfahrung alles mit und durchmachen müssen. Ja, bei dem, der Knabe wurde gesund, aber mein Sohn und meine Tochter, die gibt's nicht mehr. Ich habe mal die Namen der Kollegen mir versucht zu merken, noch aus meiner Vertrauensratzeit, die das durchmachen mussten, dass ihr Erstgeborener starb und kam auf 15 Namen. Das rührt irgendwie in ein Geheimnis, dass Gottes Diener den Erstgeborenen hergeben müssen. Abraham, ne? Und vieles andere, und Gott lässt seinen Erstgeborenen her. Da sterben doch die jungen Leute im Teenageralter. Klingt nur so an. Aber ihr kennt das ja auch so, ja, wenn meine Frau und mein Mann, und die sterben uns weg und sie werden nicht gesund, obwohl wir doch so gebetet haben. Klar, kommt diese Frage aufwühlend in einem hoch. Im Neuen Testament wird uns ja geschildert, Jesus heilte allerlei Krankheiten und allerlei Gebrechen. Und daraus hören manche Leute, er heilt alle. Nein, alle Arten von. Und da wurden nicht alle Kranken gesund zur Zeit Jesu. Nur denen er begegnete und mit denen er ein Zeichen aufrichtete. 3 wurden aus dem Tod ins Leben geholt. 3. Mehr nicht? Ich hatte in der Bibelstunde eine 103-Jährige, die war noch fit, nicht in Weltersbach, Osnabrück, die an dieser Stelle Widerspruch einlegt hat, das kann nicht sein, Jesus hat ganz viele wieder lebendig gemacht. Ich sage, ich kenne nur 3. Wir haben uns geeinigt, wer zuerst im Himmel ist, der fragt mal nach, ob sie auch alle registriert haben. Es sind immer nur einzelne Zeichen. Auch dieser Knabe ist wieder mal gestorben und die anderen alle. Aber immerhin, 4-mal wird berichtet, Jesus heilt die Kinder. Offensichtlich liegt ihnen besonders viel an ihnen. Das stimmt. Wenn man eigene Kinder hat und erst recht angenommene, aufgenommene. Und das Wort Jesu verstehen lehrt, wer ein Kind aufnimmt, in meinem Namen nimmt mich auf, der beginnt das irgendwie zu spüren. Jesus, geht's um die Kinder. Da ist die Tochter des Synagogenvorstehers. Da ist die Tochter der Syrophönizierin. Da ist der Sohn in Nain, der einzige Hoffnungsträger, der einzige Sohn gestorben war im jugendlichen Alter. Dann der epileptische Junge, als die Jünger zurückkommen vom Berg der Verklärung und feststellen, wir schaffen es nicht, aber Jesus holt ihn ins Leben zurück. Und hier dieser, ja, der Sohnemann vom Leibarzt des Königs. Tolle Geschichte, ne? Richtig was für die Kinderarbeit. Große Freude. Aber wie heißt der Satz? Der Satz heißt nicht ein außergewöhnliches Gesundwerden, sondern auch nicht wie ein Kind gesund wird, sondern ein Vater, der mit seiner Familie zum Glauben kommt. Darauf weist dieses Zeichen hin. So endet diese Geschichte. Er kam mit seiner ganzen Familie zum Glauben. Und dies war das zweite Zeichen von 7. Im Johannesevangelium sind es ja die 7, das heißt die Zahl der Fülle, stellvertretend für alles andere, was Jesus sagte und was er tat und was er ist. Wie auch die 7 Worte, ich bin. Das muss man sich merken, hier ist das Wesentliche. Ja, dieser römische Offizier tut das einzig Richtige. Er hat gehört, da ist der Wunderheiler unterwegs, nichts wie hin. Er ist ja schon, ich denke mal, womöglich selber Arzt, aber er sucht den besseren Arzt, den Doktor, bei dem die Leute gesund werden. Okay, nichts wie hin. Wie lange braucht ein Offizier mit seiner Entourage wird für 30 Kilometer bergauf? Naja, vielleicht 5 Stunden. Dann ist er gut zu Fuß. Schnell, schnell, bevor mein Kind stirbt. Schon erstaunlich, dass er sein Kind im Sterben liegend alleine lässt und sagt, das ist meine letzte Hoffnung. Dieser Jesus von Nazareth, der ist meine letzte Hoffnung. Richtig. Rufe mich an in der Not. Ja. Angekommen, eine unmögliche Reaktion von Jesus. Was lese ich da? Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann werdet ihr nicht glauben. Was ist das denn? Nicht sehr einfühlsam, ne? Der Mann ist am Ende und gar kein Mitempfinden. Was ist das denn für eine Seelsorge, Jesus? Du kannst ihn doch nicht so vor den Kopf stoßen, sie ihn so ausbremsen, so mit einer Allgemeinerörterung. Der Mann ist höchst betroffen. Ja, ärgerlich. Viele Stellen der Bibel, über die stolpern wir ja. Die erregen Anstoß. Und es gibt eine Art von Anstoß, die tut gut und die muss auch sein, damit wir mal drüber stolpern und merken, hoppla, damit ich nicht auf eine falsche Fährte komme. Ich höre hier raus, dass Jesus das eigentlich nicht ihm sagt, sondern denen, die dazustehen und gucken und die auf das Wunder warten, seine Dienerschaft. Und in welchem Haus ist er in Kana Galiläa? Mal sehen, was er heute tut. Vorige Woche hat er ja Wasser in Wein verwandelt. Mal sehen, ob er das hier auch schafft. Ne? Ach ja. Was suche ich bei Gott? Ja, das Außergewöhnliche, die Sensation. Ja, bei dem Manfred Siebert gibt's ja die Liedstrophe, in deinem Haus, Vater, höre ich gerne, da bin ich gerne, höre ich gern, Vater, was du zu sagen hast. Auch das will ich hören, Vater, was mir nicht passt. Und viele Bibelstellen, die passen mir nicht. Und gut, wenn wir sie hören, dann kommen wir den Geheimnissen des Evangeliums auf die Spur. Die Augen und Ohren zeugen des Geschehens damals. Die werden darauf aufmerksam gemacht, liebe Leute, nicht, dass ihr dieses Zeichen hier missversteht, so wie bis heute die Zeichen missverstanden werden. Das ist so unser religiöses Grundbedürfnis. Ja, wir wollen was zum Wundern, zum Bestaunen. Die Leute suchen heute die Sensationen, all überall, die Rekorde. Ja, eine 25-jährige 5000-Meter-Läuferin namens Constanze Klosterhalfen gewinnt also die Goldmedaille, die Sensation durch die Presse. Und jede Zeitung ist voll von Sensationsberichterstattung. Aber der Glaube an Zeichen und Wunder, der spielt eine fatale Rolle für Glaubende, kann in die Irre führen. Wir wollen sehen, sehen die Sensation. Fernsehen, früher reichte ja Radio, damit wir den Beweis haben. Das ist eine Sensation, guck dir das an. Es geht um was anderes. Glauben. Glauben auf das Wort hin, das hier geschieht. Komm mit mir runter nach Kapernaum und heile meinen Sohn. Und er nimmt einen zweiten Anlauf. Beeil dich, ehe er stirbt. Und dann kommt das Wort, du kannst gehen, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubt dem Wort. Er bekommt nichts zu sehen, kein Zeichen. Kein Kruzifix, kein Maskottchen, kein Paracetamol, kein Ibuprofen, kein Wunderwässerchen von Lourdes oder sonst was, woran wir uns festhalten, nicht? Das ist also mein Wundermittel. Das Wort. Hermann Betzel sagte vor 100 Jahren, der Wunderglaube ist schlimmer als der Unglaube, denn er würdigt Jesus herab zu einem Schadenschnelldienst, zum Reparaturservice. Wie meine Werkstatt. Da lasse ich nur alle 3 Jahre den großen Check machen. Sagten sie mir auch gesagt, bei dem Ford müssen sie nicht jedes Jahr kommen. Also die sehen mich sehr selten. Ich sage schönen Dank und komme in 3 Jahren wieder. So verstehen manche das Bibelwort, Psalm 50, 15, Rufnummer Gottes hatte ich da gelernt, 5015, rufe mich an in der Not. Dann werde ich dir helfen und dann kannst du mich auch wieder vergessen. Bis zum nächsten Mal, ruf mich wieder an. Nein, rufe mich an in der Not und an dir wird eine Wende geschehen und du wirst mich preisen. Ach, ein Zeichen. Wir sind nicht gerettet durch besondere Zeichen, sondern durch das Zeichen, durch Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu, durch das Zeichen des Kreuzes. Also nicht eine theologische Erörterung, die jetzt vollkommen überflüssig wäre. und auch nicht eine unbarmherzige Rüge für den in Panik stehenden Mann, der um seinen Sohn bangt. Kennt ihr das? Habt ihr nicht alle auch um eure Kinder gebangt? Wir haben zwei, die sind nun mittlerweile längst erwachsen und dank der Jüngeren bin ich ja Opa geworden, aber an die Kleinkindphase, da haben wir schon alle durchgemacht. Wenn die nicht ihren Schutzengel gehabt hätten, gäbe es sie nicht mehr. Ich glaube, jeder kennt diese Geschichten, wenn man um das Kind bangt. Jesus greift ein, er sieht die Not und er gibt dem Mann ein Zeichen. Aber nicht Heilung für das Kind alleine, sondern Heil für die Familie. Was hätte es genützt, wenn er zurückkommt und sagt, wunderbar, Söhnelein, jetzt können wir weiter in Frieden und fröhlich alle Tage herrlich und in Freuden unser Leben führen. Na, hoffentlich hält das auch, dass du nicht nochmal schlimm krank wirst und alles wieder vergessen. Er sucht Abhilfe für das lebensgefährliche Fieber, aber er kommt in Glauben, im Leben und im Tod. Er sucht den besseren Arzt, aber er findet den Erlöser. Das ist eine Erfahrung. Und auf welche Art und Weise er da weggeschickt wird. Jetzt gibt's Leute, die könnten natürlich sagen, also ein phänomenales telepathisches Fernwissen über 30 Kilometer. Man konnte nicht mit dem Handy anrufen, geht's ihm schon besser? Er glaubt es einfach. Und unterwegs kommen ihm seine Leute schon entgegen. Also, du kannst ruhig wieder nach Hause kommen. Gestern Mittag um 1 Uhr, römische Zeit, siebte Stunde, da war das Fieber weg. Und der rechnet nach, ach ja, da hatte ich Jesus aufgesucht in Kana. Und in diesem Moment hat er mir bestätigt, dein Sohn wird gesund. Und das Fieber ist weg. Sprich nur ein Wort, und so wird mein Kind gesund, sagt die Syrophönizierin an einer Stelle. Ein Wort. Am Anfang war das Wort, am Ende ist das Wort. Wenn Gott spricht, dann sind das keine leeren Worte. Heile mich her, dann werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen. Die Liedstrophe von dem Philipp Friedrich Hiller, die wir nachher singen werden, nach diesem Himmelfahrtsanfang, die wird bei uns oft missverstanden. Nur in ihm, o Wundergaben, können wir Gesundheit haben. Können wir Erlösung haben. Ach, so sehr Gott daran interessiert ist, dass wir Gesundheit haben. Und wie wir uns doch sehr wünschen, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Wohlstand, Gesundheit und Freude, ne, ist ja schöner als Wohlstand. Wohlstand haben wir ja bald alle nicht mehr, weil 60% aller Deutschen verarmen sollen an den neuen Teuerungen, die über uns kommen. Ja, von wegen Hauptsache gesund. Dann kommt man nach Weltersbach. Richtig gesund ist doch keiner. Ich hab's auch am Meniskus, meine Frau schon an beiden und ging lange Zeit an Krücken und kann schon wieder ohne laufen. Also was ist denn nun gesund? Ja, Gesundheit ist gut. Und gut, wenn wir uns mit dem Arzt verständigen, der der große Arzt ist für alle Krankheiten, der es so fügen kann, dass ich einen guten Arzt finde, und dass jemanden begegne, der mir sagt, du, das, was du da hast, da kenne ich einen Arzt, der ist Experte. Oder mit dem Leiden geh mal in dies Krankenhaus. Die machen die Operation laufend. Und dann geschieht das Wunder. Das damals nicht möglich war, da gab es keine Chirurgie und keine Magnetresonanztomographie oder wie dolle Dinge alle heißen. Kein Arzt, der heilen konnte. Wunderheiler wie in Afrika. Die mit allerhand numinösen Hokuspokus versuchen, Leute gesund zu machen, weil sie nicht die Gabe haben, die wir heute alle haben, durch Gottes Güte uns gegeben. Und dann geschehen obendrein Spontanremissionen, glaube ich, heißt das. Nun ist der Herr Doktor nicht da, der das richtig stellen könnte. Ja, da geschieht etwas, wo die Fachärzte sagen, ja, das ist etwas Außergewöhnliches. Davon lesen wir in unseren Büchern, aber das ist ein besonderer Fall von Gesundwerden. Ja, Moment, und wenn der Prostatakrebs seinen Atomtod stirbt durch Bestrahlung, das ist nicht von Gott. Das haben die Menschen gemacht. Nein, dank Gottes Güte ist er Herr dieser Welt. Und wir haben großen Anlass, all die Mittel, die uns gegeben sind, zu nehmen aus Gottes Hand. Nicht so wie die Frau nach der Bibelstunde, das ich nie vergessen werde, die sagte uns, ich möchte mal mit euch Ältesten reden. Ich habe gelesen, im Jakobusbrief ist jemand unter euch krank, der hole die Ältesten zusammen und die sollen über ihm beten, dann wird er gesund. Ein bisschen Kurzfassung. Ja, das möchte ich jetzt, denn ich habe morgen einen Termin beim Arzt und das kann ich mir ja sparen, wenn ihr über mir betet. Dann haben wir ihr gesagt, liebe Frau, Schwester sowieso, jetzt beten wir für Sie, dass Sie morgen mal mutig zum Arzt marschieren und beten auch darum, dass Sie Heilung erfahren. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber sie ist nie wieder nach der Bibelstunde gekommen, um einen Arzttermin nicht wahrnehmen zu müssen. Ist ja ein Thema bei uns mit Krankheit und Gesundwerden. Es gibt die Leute, die gehen durchs Land und sagen, Christen dürfen nicht krank werden. Er hat ja alle unsere Krankheiten getragen, der Herr. Und komischerweise sind dann die Leute, die sagen, selber eine Brille. Und ich denke, Moment, wieso brauchst du die denn? Du bist doch so ein vollglaubender Christ. Oder hast ein Hörgerät. Das kann doch gar nicht sein, wenn nach deiner Lehre man gesund sein muss. Und ich hatte noch eine leitende Mitarbeiterin in Erinnerung, die sagte mir eines Tages, da kam sie auf den Trichter, ich habe gelesen, ja, der Herr wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das mache ich jetzt, ich bete immer so lange, bis es so kommt, wie ich es haben will. Wie ich es haben will. Ich sagte, da hast du was missverstanden. Nee, auf den Trichter sind sie jetzt gekommen. Nein, Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte ist einerseits ja das Gesundwerden, aber das Zeichen. Und es geht um mehr als das. Er kommt mit seiner Familie zum Glauben. Wie viele andere Kinder hat er noch? Was kommt auf ihn zu im Lauf seines Lebens? Also wenn ich die Biografien der großen Leute lese, von denen wir die grandiosen Glaubenslieder singen, dann bin ich erstaunt. Paul Gerhardt, der große Dichter der Christenheit, der evangelische Gesangbuchkomponist und dergleichen, gleich nach Martin Luther. Von dem haben wir Glaubenslieder noch und nöcher. Ne? Muss erleben, wie ihm seine Kinder davon sterben, 5 an der Zahl, nur einer nicht. Wie seine Frau stirbt, er blieb alleine über, hat weiter gepredigt, gedient als Witwer, als verwaister Vater. Also es gibt ja Waisenkinder, aber kennt ihr verwaiste Eltern? Das tut weh. Als mein Vater starb und ich 27 war, das habe ich verkraftet. Aber wenn man verwaiste Eltern erlebt, mein Kind, mein Sohn, unsere Kinder, Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude, der hat 10 seiner Kinder auf dem Friedhof hergeben müssen. Naja, 10 andere blieben ihm noch, ne? Das war eine Zeit, da, ja gut, pro Jahr eine Geburt. Er hat ja auch 2-mal geheiratet, das konnte man damals ja so. Heinrich Schütz, alt und grau, Frau gestorben, lange vor ihm, jung, Kinder tot. Von Paul Gerhardt gab es einen Sohn, der hat den Vater überlebt. Friedrich Bodelschwing, die großen Leute mit den grandiosen Glaubenstexten, die haben was verstanden. Ich hatte mal eine solche Begegnung in meiner ersten Gemeinde. Man macht ja dann die Hausbesuche, lerne eine Familie kennen, Vater, Mutter, Kind. Ein tapferer Sohn, 6, 7 Jahre alt, fröhlicher Mensch, ein richtig kleiner schwäbischer Spitzbube. Und wie geht's euch so? Haben in der Gemeinde mitgearbeitet, leitende Leute, ja gut. Dann erzählen sie mir ihre Lebensgeschichte. Ja, eigentlich waren wir 4. Hier der Michael, der hatte eine Schwester. Ja, und dazu muss ich sagen, ich bin seit 40 Jahren Wohnwagenfahrer hinterm Auto, deswegen geht mir die Geschichte sehr nah. Da ist uns ein Tragisches passiert. Wir fuhren mit dem Wohnwagen in den Urlaub. Ich saß am Steuer, sagt der Vater, und fuhr über 100. Dann bricht der Wohnwagen hinten aus. Ein Riesencrash. Wir landen an der Leitplanke, meine Tochter tot. Der Micha blieb uns über. Nach diesem Erlebnis hat's uns auf die Knie gezwungen und wir kamen zum Glauben. Oh. Zum Glauben kommen. Durch Wunderheilung oder durch Schockerlebnis? Ich habe den Micha dann noch weitererlebt in Ulm, wurde ein fröhlicher Jungscher Junge, ich schätze so 10 Jahre alt. 8 bis 10 Jahre später bin ich Referent im Jugendwerk und darf und muss mitmachen beim großen Bundesjugendtreffen auf Burg Feuerstein. 2000 junge Leute aus Deutschland kommen. Ich war ja der Senior in der Referentenriege, als der schon Kinder hatte und für Eltern von Kindern was sagen konnte, ne, und so, ja. Aber okay, man macht mit und aus der Jugendpastorenzeit hat mir immer noch Spaß gemacht. Dann sehe ich unter der Riesenmenge, die da anpilgert, da hinten einen, der wird von einem anderen am Arm geführt, kann laufen, aber Mensch, der kann wohl nicht gucken. Ich komme näher und sage, Micha, bist du das? Ja, sagt er. Was ist passiert? Sagt er, ich kann nicht mehr gucken. 18 Jahre alt, der einzige Sohn. Liebe Leute, da geht's an die Substanz. Ich weiß nicht, welche Biografien ihr habt, welche Geschichten. Das ist der Härtetest für den Glauben. Die Leute, die an Jesus festhalten, machen manchmal Dinge durch und das wisst ihr von anderen oder von euch selbst. Da fragt man sich, ja, warum? Und wir kriegen keine Antwort. Jesus zieht uns zu sich. Wir leiden mit unter den Leiden dieser Welt. Nicht selbst verschuldet, sondern wir leben in einer Welt, die gerät aus den Fugen, Krankheit, Elend, Not und Tod. Und da soll uns das nicht erschüttern, aber wir sollen herausgerettet werden aus dem Verzweifeltsein, sondern wissen, Herr, ich komme zu dir. Und wenn es sein muss, dann marschiere ich 6 Stunden lang einen Berg nach oben, bis ich mich an dich wenden kann. Aber es muss gar nicht sein, hier an Ort und Stelle, Herr, hilf uns dadurch. Bring es zurecht. Mach es mit uns gut. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich nicht mehr bete. Herr, wir bitten dich jetzt auf jeden Fall, das muss jetzt so und so kommen. Wir geben dir 1 Stunde, bis das Fieber bei unserer Tochter verschwindet. Nein, ich bete noch, Herr, mach es gut mit ihr und mit uns. Und wenn es so aussieht wie in Weltersbach an jedem Tag, wir haben jetzt vermutlich wohl hitzebedingt jeden Tag wieder den schwarzen Wagen bei uns. Naja, man stirbt alt und lebenssatt. Aber es ist dennoch schmerzlich, die hergeben müssen, mit dem man jetzt so vertraut geworden ist. Und wenn es dann Kinder sind, das tut weh. Wenn man Kinder beerdigen muss, wie es mir zum Glück nur einmal geschehen ist. Aber einen Vater, der eben Vater geworden ist und die Mutter bei der Beerdigung erleben muss, jetzt hat sie ihren kleinen Knaben und jetzt ist ihr Mann gestorben. Dann kommt man dem Geheimnis des Kreuzes auf die Spur. Da stirbt ein 30-Jähriger, nicht selbst verschuldet, sondern er trägt die Leiden und Sünden und Nöte dieser Welt. Und dann kommt man zum Glauben. Herr, du machst alles gut. Und wenn es sein sollte, dann am Ende der Zeit und vorher nicht, dann will ich jetzt an dir festhalten. Die Grenzerfahrung unseres Lebens bei diesem römischen Offizier oder bei uns. Jesus sagt, glaubt an mich, glaubt meinem Wort und wohl dem, der es tut. Amen.